Ja, und wir wollen das vertiefen und einordnen und das machen wir mit dem Politikwissenschaftler, mit Professor Clemens Fischer. Herr Professor, schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Ein wichtiger außenpolitischer Berater des Kreml, der sagt jetzt, ein Abkommen, insofern es denn dazu kommt, das müssen wir dazu sagen, bestehe zwischen Russland und den USA, ohne die Ukraine, ohne die Europäer. Wie bewertet man so ein Abkommen, was über die betroffenen Köpfe hinweg geschlossen wird?
Ach, das ist back to the future. Wir sind im Kalten Krieg, die zwei Großen machen sich's aus. Russland vertritt seine Hemisphäre, die USA vertritt die andere Hemisphäre und der Rest darf's abnicken.
Muss da nicht eigentlich mal jemand sagen, das geht so nicht? Kann das noch jemand sagen, der nicht nur ernst genommen wird, sondern auf den man dann auch hört?
Also sagen kann es jeder, aber wenn man nicht Atommacht ist, so wie die USA, also wie die USA, in dem Fall wäre es die Briten und die Franzosen, kann man sagen, findet aber kein Gehör. Und das heutige Treffen ist, glaube ich, der Ausfluss von dem.
Denn so gesehen will Russland ja auch immer noch die Kapitulation der Ukraine, da hat sich nicht viel geändert. Gibt es denn so gesehen trotzdem noch Raum für Kompromisse?
Ein Kompromiss wäre aus Sicht der Russen, dass sie allenfalls das bekommen, was sie schon haben, mit ein paar leichten Gebietsarrondierungen und dafür das zurückgeben, was sie nicht brauchen. Denn da muss man ganz offen sein, wenn Russland wirklich diese vier Oblasten besetzt, also vom Norden hinunter bis nach Saporische, dann ist im Endeffekt zwischen diesen Oblasten, diesem Verwaltungsbezirk und dem Dnieper nur mehr freies Land. Und das ist fast ein Panzeraufmarschgebiet. Das heißt, letztendlich kontrolliert Russland damit auch den Dnieper Einfluss in das Schwarze Meer. Und damit sind sie sehr, sehr stark Herr in der Situation.
Jetzt haben die USA schon gesagt, dass sie sich an der finanziellen Unterstützung der Ukraine nicht mehr beteiligen wollen. Europa soll Waffen kaufen. Ist das aus Sicht von Russland, und das hört man ja vereinzelt sogar schon, wirklich auch eine Option, dass man die USA, dass man Donald Trump dazu drängen will, dass der sagt, wir verkaufen die Waffen auch eben gar nicht mehr, um eben den Niedergang so gesehen der Ukraine zu beschleunigen? Könnte sich Donald Trump auf so ein Spiel einlassen?
Das wäre ganz gegen seine Linie, denn wenn, dann soll der Krieg zumindest für ihn ein Geschäft sein, nachdem er für ihn auch kaum etwas Positives abzugewinnen ist. Denn es ist Bidens Krieg, wie er immer wieder betont. Was er erst machen wird in Alaska, und das ist das, was ich für die Zivilbevölkerung hoffe, dass er zumindest eines bekommt von Putin, einmal ein Aussetzen der Bombardements der Städte. Viel mehr wird nicht drinnen sein. Und ganz abgesehen davon, das, was die Europäer jetzt bestellen und zahlen, bis das an die Front kommt, ist die Frage, ob das überhaupt noch wirksam wird.
Hat Bundeskanzler Merz jetzt heute bei seinem virtuellen Treffen überhaupt irgendeine Chance, auf dieses Gespräch am Freitag noch wenigstens so ein bisschen Einfluss zu nehmen?
Das ist eher innenpolitisch motiviert, denn er zeigt damit, dass er Deutschland in die erste Position bringt. Ob er sich damit in Europa besonders viele Freunde macht, zu sagen, dass er die wichtigsten Regierungschefs zum Treffen eingeladen hat, die anderen daher als unwichtig
bezeichnet. Aber das ist ein ganz spannender Punkt. Was ist mit den anderen?
Die sind unwichtig offenbar.
Und, ja, aber da fühlt man sich auch vor den Kopf gestoßen, oder?
Das ist sehr freundlich ausgedrückt. Die Frage ist, wie sich das nämlich im Europäischen Rat weiterentwickelt, wenn Deutschland diese Unwichtigen dann für eigene Initiativen braucht. Also, ob das diplomatisch ganz gut abgefedert gewesen ist, kann man mal in den Raum stellen und fragen.
An der Stelle aber auch, eigentlich wäre der in Anführungszeichen richtige Weg gewesen, das direkt mit dem Europäischen Rat zu machen.
Dafür gibt es den Europäischen Rat, dafür gibt es einen Vorsitzenden, der es koordiniert, dafür gibt es auch den Herrn Costa, der Präsident des Europäischen Rates ist und der eigentlich laut den Verträgen der EU ja die EU gemeinsam mit der Kommission nach außen vertritt. Welches Mandat Herr Merz in dem Fall hat, für die EU zu sprechen, verschließt sich mir offen gestanden.
Jetzt hat Bundesaußenminister Wadefuhl ja schon was ganz Spannendes gesagt hat, nämlich gesagt, Gewalt dürfe keine Grenzen verschieben. Das können wir, glaube ich, erstmal alle so unterschreiben. Aber welche Strategien erkennen Sie denn, um genau das zu verhindern? Gibt es die denn aktuell?
Ja, aktuell machen wir eines, und das ist, glaube ich, das Erste, was wir richtig machen in dieser Phase, dass man endlich aufrüstet, sprich wieder versucht, ein Abschreckungspotenzial für die europäischen Staaten aufzubauen, um eben zu verhindern, dass man eine Einladung an Russland ausspricht. Aber das wird Jahre dauern, bis das Potenzial wirklich erhöht ist. Und das andere ist der Appell an das Völkerrecht, dass man eben Grenzen nicht mehr militärisch verschiebt. Das wäre zwar schön in der Theorie, aber da muss man etwas gegenhalten können. Und das ist genau das, was die Europäer derzeit eben nicht können.
Das sind spannende Einordnungen des Politikwissenschaftlers Professor Clemens Fischer. Herr Professor, ganz lieben Dank Ihnen für diese Einordnung. Vielen Dank für den Besuch.
Danke, Herr Schüler.